Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger.
Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden.
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Frontex 10 gehen, aber.
Haben wir schon noch wieder aggressiv nicht.
Bringen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge.
Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
Einen wunderschönen guten Tag, besser gesagt guten Abend, geht raus an meinen Podcast-Kompagnon Ole Jonathan Gömmel, der mir auch heute wieder zugeschaltet ist, denn es ist natürlich wieder eine neue Folge Irrenhaus Unterhaus am Start, dem, ja, eurem Lieblingspodcast, wenn es um die zweite und dritte Liga geht, kann man ja sagen, wie es ist, ne, Ole, und von und mit Fums auch. Und ja, besser spät als
nie. Ja, die sind auch dabei.
Mal wieder, genau. Heute mal wieder spät dran. Es ist Mittwochabend und ich vermute mal, du nimmst wieder auf.
Shoutout an Drachenlord.
An alle Drachenlord-Insider hier. Genau. Nee, ich vermute, diese Folge geht direkt wieder in den Orbit. Und also nachdem wir sie aufgenommen haben. Ja. Und deshalb, geht's heute alles mal wieder ein bisschen drunter und drüber hier. Wie geht's dir?
Ja, gut, getrollt wird nicht, wer trollt, fliegt. Ich war etwas angeschlagen die letzten Tage, deswegen heute erst Mittwochs Aufnahme, aber es sei uns verziehen. Wir hören uns das erste Mal seit 2 Wochen wieder.
Stimmt.
Die Woche zuvor gab es dramatische Wendung für unsere beiden Vereine beim DFB-Pokal. Ich glaube, Hansa hat es am peinlichsten erwischt, 0-1, 1-0 verloren in Lübeck. Ich war dabei, möchte auch gar nicht groß meinen Kommentar zu abgeben. Peinlich, peinlich.
Ja.
Und Holstein hätte es packen können, aber dann im Elfmeterschießen war
auch rausgeflogen.
Ja, der heilige Vater nicht auf der Seite der Kieler.
Ja, das war auch bitter. Ja, ein Elfmeter wurde da verschossen von Schulz. Dem haben da die Nerven versagt.
Der Sack.
Aber gut, ne? Das hat man natürlich wieder abgehakt. Das ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her.
Kütt wie es kütt.
Genau. Ne? Voller Fokus auf die Liga, muss man sich dann ja immer sagen.
Ich wollte gerade sagen, da haben ja dann sowohl Hansa als auch Holstein immerhin geliefert am vergangenen Wochenende.
Ja.
Also ja, nur ein kleiner Stolperstein da für unsere Ostsee-Clubs. Aber über die wollen wir heute nicht schnacken, sondern über andere Teams. Ein Sorgenkind der Liga. Hannover 96,
jawohl.
Wenn man da jetzt schon von reden kann. Aber irgendwie läuft es dann noch nicht so ganz rund beim Team von Trainer Stefan Leitl, der ja vor der Saison aus Fürth kam, auch da einen super Job gemacht hat, die Fürther damals hochgebracht hat und ja auch wirklich ein anerkannter Fachmann in der Szene ist. Und bis jetzt hat es irgendwie nicht wirklich gereicht, um die 96er auf eine siegreiche Spur zu bringen. So auch nicht am vergangenen Wochenende. Da waren die 96er zu Gast bei ihren Nachbarn in Ostwestfalen. Paderborn ist ja um die Ecke von Hannover. Und um das mal vorwegzunehmen, dort konnte auch keine Trendwende geschafft werden. Aber aus meiner Sicht, ich habe ja das letzte Spiel auch gesehen gegen St. Pauli, hat man wenigstens ein bisschen mehr Spielbemühungen und Ansätze gesehen von Hannover. Und besonders am Anfang ging es eigentlich ganz gut los. Mhm. Direkt zu Beginn, starke Chance von Havard Nielsen, trifft da den Pfosten. Das war so das erste Ausrufezeichen der Hannoveraner. Also haben da direkt Druck ausgeübt auf Paderborn. Und dann in der 12. Minute, schon das erste Tor erzielt. Wunderschöner Pass von Besuschkow. Der kommt jetzt auch langsam ein bisschen besser rein da in seinem neuen Team. Auf Harald Nielsen in den Lauf. Der wird verfolgt von Van der Werf. Und Hut kommt aus seinem Tor heraus und rennt in seinen Mitspieler rein.
Ja.
Nielsen ist der Nutznießer und kann ja aufs Tor zu joggen. 1-0 verdient und sicherlich überraschend vor dem Spiel, dass Hannover so dominiert hat, die ersten 10 Minuten.
Ja, stimmt. Also bei dem Tor kam ja auch einiges zusammen, auf jeden Fall. Für Paderborn echt sah sehr kurios aus, wie die da gegeneinander gerauscht sind, Van der Werf und Hut. Sehr bitter. Aber Paderborn hat das nicht aus der Ruhe gebracht. Danach kamen sie ein bisschen besser rein. Gesundheit, beziehungsweise
ja, der Hausstaub.
Man merkt es, noch ein bisschen, ja, genau. Paderborn brachte das nicht aus der Ruhe. Durch ruhende Bälle wurden sie dann nach und nach gefährlich. Gab es so ein paar Aktionen. Einmal Schallenberg, der per Kopf zu einer richtig guten Chance kam, ging, glaube ich, knapp am Tor vorbei und dann noch ein Kopfball von Marvin Pieringer, der an die Latte ging. Generell bei diesem Spiel unfassbar viele Aluminiumtreffer. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber ja, total, bestimmt 5-6.
Auch am Ende noch.
Ja. Genau, also wirklich mega viele Aluminiumtreffer und auch richtig viele Torchancen. Es ging echt weiter. Paderborn, wie gesagt, dass sie auch am Drücker waren und sich Chancen erarbeitet haben. 28. Minute, der verdiente Ausgleich zu diesem Zeitpunkt. Luca Kreins, ein total. Eigentor. Und auch hier war es wieder ein Standard. Eine Freistoßflanke von Muslia, dem Ex-96er, der auch ein starkes Spiel gemacht hat. Wieder kam der Ball auf Schallenberg und die Kugel ist ihm allerdings über den Scheitel gerutscht, wenn man es so formulieren möchte. Und dann prallte der Ball an die Brust von Kreins und von da ins Tor. Auch das so ein bisschen bitter, passte zu dem ersten Tor von Paderborn, aber von Hannover, was durch die Paderborner verursacht war, aber passte so ein bisschen zum Spielverlauf auf jeden Fall.
Kreins echt unglücklich, weil er setzt ja den verletzten Burner momentan und ja, bis jetzt macht er in dieser Rolle leider echt keinen guten Job. Kann man nur hoffen, dass er sich noch irgendwie dort festbeißt und vielleicht irgendwie auch mal mit guten Aktionen überzeugen kann.
Ja.
Genau, das geschah in der 28. Minute, was du da gerade geschildert hast. Es ging weiter mit einem offenen Schlagabtausch, vielleicht einmal kurz erwähnen. Bitter für die Paderborner, Robert Leipertz hat sich verletzt, schon recht früh. Ist ja auch ein wichtiger Akteur gewesen, kam vor der Saison aus Heidenheim und hat die ersten zwei Spiele schon wirklich ordentlich für Dampf da gesorgt auf seiner linken Seite. Irgendwas ist da passiert. Ich weiß auch gar nicht genau, was er jetzt hat, aber natürlich von unserer Seite Daumen drücken, dass es nichts Langfristiges ist. Aber Hannover ließ sich von diesem Eigentor gar nicht so aus der Ruhe bringen und kam in der 37. Minute durch Cedric Teuchert zum 1-2. Vorher Derek Köhn mit der Hereingabe. Ich weiß nicht, ob das eine Flanke werden sollte oder ein Schuss war. Auf jeden Fall abgefälscht. Ja. Von Heuer war es, glaube ich, oder Hoffmeier. Und Teuchert muss dann nur noch sozusagen den verwirrten Hut überlisten, der halt durch den abgefälschten Ball so ein bisschen an Orientierung verloren hatte und macht sein erstes Saisontor, hat auch das erste Mal von Anfang an gespielt, schöner Einstand.
Ja.
Aber da wir ihn erwähnt haben, Derek Köhn, muss ich sagen, für mich so ein bisschen der Spieler der ersten drei Spieltage bei Hannover, der gefällt mir richtig gut. Kam ja aus Tilburg vor der Saison,
genau.
Der Absteiger aus der Eredivisie.
Macht
sich echt gut.
Genau, bei unserer Saisonvorschau hatte ich ihn ja auch als interessantesten Mann ausgemacht bei Hannover, der neu dazugekommen ist.
Stark, Jan-Erik.
Und ich muss sagen, diesem Ruf beziehungsweise dieser Prognose ist er bisher gerecht geworden. Ja, also ist ein interessanter Mann. Ja, bin gespannt, ob es so weitergeht. Ja, und mit dieser 1-2-Führung beziehungsweise 2-1-Führung von Hannover ging es dann in die Halbzeit. Bei dem von dir gerade angesprochenen 1-2, da war auch schon wieder die Latte im Spiel übrigens, weil nämlich die abgefälschte Flanke von Huth erst gegen die Latte gelenkt wurde und dann der Abpraller von Teuchert ins Tor. Und auch nach der Halbzeit ging es weiter mit Lattenkrachern. 50. Minute, Justwan mit einem Schuss an die Latte. Und zwei Minuten später gab es dann aber wieder den Ausgleich auf Paderborner Seite.
War es nicht 2-2. Der Kopfball? Ich glaube, das war Flanke Obermeier, Kopfball Justwan. Aber gut, Latte bleibt Latte, es war kein Tor.
Latte ist doch Latte, genau.
Ist Latte, Lattenhagen. Weiter geht's, 52. Minute, Tor, Pieringer.
Genau, 2-2, Muslia hier wieder mit einem tollen Steilpass auf Pieringer, der Zieler umkurvt und einschiebt. Ja, Muslia echt einer der Besten auf dem Platz, die pure Torgefahr. Ja. Bei fast jeder gefährlichen Aktion von Hannover war, von Paderborn gegen Hannover war echt beteiligt.
Ich muss echt sagen, das ist offensiv wirklich echt großes Kino, was Paderborn da teilweise anbietet. Also ja, besonders von dir rausgehoben schon Muslia, aber auch Justwan, also die beiden zentralen Offensiven, das sieht echt, also echt stark aus teilweise. Und Wahnsinn, dass Paderborn es irgendwie ja immer wieder schafft, solche Kader zusammenzustellen,
ja,
wo halt auch Spieler vielleicht gekauft werden, wenn sie noch keinen großen Namen haben, aber dann wirklich zu überragenden Akteuren der zweiten Liga reifen. Und ja, auch Obermeier, der ja doch seine Verteidigerposition, die er in Magdeburg gespielt hat, sehr, sehr offensiv interpretiert, der eigentlich ein rechtes Mittelfeld ist bei Paderborn, gefällt mir auch gut. Also die Neuzugänge wirklich alle extrem stark und es macht irgendwie richtig Spaß, den zuzuschauen, den Paderbornern.
Ja, voll. Da schließe ich mich voll und ganz an. Und ich weiß, wir haben erst 3 Spieltage gespielt, aber Paderborn ist, denke ich, auf jeden Fall, kann man schon jetzt sagen, eine Mannschaft, die man irgendwie auf dem Zettel haben muss, auch für die oberen Plätze. Paderborn eine dieser Überraschungsteams, die ja häufig auch so benannt werden. Also viele sind sich ja bewusst, dass es meistens 1-2 Überraschungsteams gibt, die oben mitmischen. Paderborn könnte das echt sein. Also die Mischung, die ist sehr gut.
Nix macht's.
Ja, genau.
Ja, gut. 60. Minute. Der nächste Streich. Diesmal war es wirklich Ron Schallenberg. Er ist wirklich an den Ball gekommen. Freistoß muss Lia, natürlich, der Standardschütze. Ordentlicher Flatterball, der kurz bevor er das Tor erreicht, noch so ein bisschen fällt. Aber ja, bitter natürlich, wie Zieler da aussah. Hätte den Ball eigentlich fangen können, wollte dies auch, aber prallt unglücklich von der Brust ab. Und dann ist Schallenberg da parat und stochert das Ding über die Linie. Spiel gedreht, aber man muss ganz ehrlich sagen, total verdient zu dem Zeitpunkt, weil Hannover auch so ein bisschen das Spielen eingestellt hat in der zweiten Halbzeit.
Ja, und Paderborn hat dann sogar noch einen draufgesetzt, ganz am Ende, ich glaube 88., 89., irgendwie sowas. Der 4-2 Endstand durch Felix Platte, flache Hereingabe vom eingewechselten Karls. Conte verlängert, ich weiß gar nicht, ob das so gewollt war, an den zweiten Pfosten oder ob er auch eigentlich selber draufbolzen wollte schon. Und am zweiten Pfosten stand dann Platte goldrichtig und hat dann eingeschoben, kann man es eigentlich nicht nennen, eingedroschen. Ja, auf jeden Fall stark hinten raus auch Paderborn. Ja, wieder die 4 Tore, wie gesagt, die Offensivpower, die ist auf jeden Fall vorhanden. Und in der ersten Halbzeit hätte es eigentlich auch so ein bisschen noch in Hannovers Richtung kippen können, aber insgesamt verdient der Sieg für Paderborn. Und in der Tabelle steht Paderborn jetzt auch auf Platz 3 mit 6 Punkten aus 3 Spielen. Also, ja, sind wir mal gespannt, wo das noch hinführt.
Ja, Hansa hat auch 6 Punkte aus 3 Spielen. Aber trotzdem.
Aber auf Platz 8.
Macht die, ja, gut.
Da sieht man halt, wie unaussagekräftig das alles noch ist. Ich meine, erster ist Jahn Regensburg und zweiter Kaiserslautern.
10 Tore geschossen Paderborn in den 3 Spielen. Das ist schon stabil, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, und am Freitag gibt es jetzt sogar das Topspiel, wenn man es so bezeichnen möchte. Kaiserslautern gegen Paderborn. Kaiserslautern ja auch eine der Mannschaften, die bisher überzeugen konnte, jetzt auch wieder gewonnen. Und darüber wollen wir jetzt reden. Das ist wie sie im Buche steht, nur wieder die Überleitung, genau. Wie gesagt, bei Lautern läuft's, als Aufsteiger noch ungeschlagen. 7 Punkte haben sie geholt, ungeschlagen, als eines von 3 Teams nur noch, also Regensburg und Holstein sind auch noch ungeschlagen. Das hätte man so nicht erwartet, oder?
Nee, wirklich nicht. Also klar, gute Leute gekauft worden, auch viel Geld dort in die Hand genommen worden. Gerade, ja, Erik Dorm haben wir drüber gesprochen, Lute. Das sind Leute, die Qualität haben. Aber wenn man sich die Mannschaft anschaut, die jetzt gespielt hat gegen St. Pauli, die da auf den Platz geschickt wurde von Dirk Schuster, muss man sagen, bis halt auf diese beiden, Lute und Dorm, ist das Team, was auch in der dritten Liga gespielt hat letztes Jahr. Ja. Also vorne Beuth, Wunderlich, Hanslik, Zimmer. Und ja, die machen echt einen super Job und ich hätte auch nicht gedacht, dass sie die Aufgaben, die ja nicht unbedingt leicht waren jetzt zu Anfang der Saison, so gut meistern. Und bin überrascht, natürlich auch vor allem vom 12. Frühling eines Terence Boyds. Aber ist vielleicht so ein bisschen so das Verhook-Syndrom, auch in der dritten schon stabil, zweistellig am Netzen, aber jetzt auch nicht irgendwie herausragend. Und in der zweiten Liga läuft's jetzt richtig gut. Ich bin gespannt, wo das noch hinführt für ihn auf der Torschützenliste.
Ja, das stimmt. Weil du es gerade angesprochen hast, Dirk Schuster hat eigentlich gar nicht so viel geändert personell, wenn man sich die Aufstellung anschaut. Also wie du schon sagst, das ist zu einem sehr großen großen Teil die Mannschaft, die noch in der dritten Liga gespielt hat. Was er aber gemacht hat, ist auf eine Viererkette, glaube ich, umgestellt im Vergleich zum Vorgänger Marco Antwerpen. Da haben wir ja häufig die Dreierkette mit den Flügelverteidigern gesehen. Jetzt bietet
Fünfer,
genau, oder Fünfer, je nachdem. Und jetzt bietet Schuster eine Viererkette auf mit Außenverteidigern wie Durm oder wie Zuck, wie jetzt gegen St. Pauli, die sich offensiv auch mit einschalten, nach vorne richtig Betrieb machen, aber zusätzlich auch noch zwei offensive Außen mit Zimmer und Hanslik und dadurch halt die Außenpositionen richtig überlagert, schnelle Leute da zur Geltung kommen und eben dann so ein Stürmer wie Terence Boyd mit Flanken versorgen und es funktioniert. Wie nämlich
in der... Was ist ein bisschen ärgerlich?
Ja.
Ja.
Hake, nein, sag
ich gleich, sag kurz das Tor.
Genau, wie in der 9. Minute, das ist nämlich genauso passiert. Flanke Durm hat Terence Boyds Kopf gefunden. 1-0 stand es da und Boyd hat sich da spielend leicht, so sah es zumindest aus, gegen Saliakas, den neuen griechischen Rechtsverteidiger, durchgesetzt und ja, war ein bisschen passiv verteidigt, so sah es zumindest aus, aber was willst du machen gegen so einen Schrank wie Terence Boyd? War schon ganz gut gemacht. Dann stand es 1-0. So, was wolltest du noch sagen?
Ich wollte noch sagen, dass ich es ein bisschen schade finde, aufgrund dieser Durmverpflichtung ist Philipp Hercher jetzt so ein bisschen auf dem Abstellgleis, will ich nicht sagen. Aber der hat mir letztes Jahr eigentlich besonders gut gefallen, auch immer mit Zuck in diesem Zusammenspiel der beiden Außenbahnspieler, Verteidiger. Und das wollte ich einfach nochmal sagen. Philipp Hercher, ich habe dich nicht vergessen. Und er hat ja auch in der zweiten Halbzeit noch ein paar Minütchen bekommen.
Genau.
Und hat ja auch so ein bisschen das zweite Tor noch eingeleitet mit. Aber das ist natürlich schade, wenn er da ein Weltmeister vor die Nase gesetzt wird. Hercher jetzt auch nicht mehr so der Jüngste. Braucht, glaube ich, auch Spielzeit. Also ja, ich hoffe, dass da irgendwie noch eine Option gibt, wo er noch ein bisschen mehr Spielzeit bekommt. Kann ja auch offensiv spielen, ich weiß es nicht.
Ja,
aber
die Saison ist ja auch
so lang auf der Leber.
Ja, nachvollziehbar, das stimmt. Philipp Hercher natürlich einer der, die uns positiv aufgefallen ist in der erfolgreichen Drittligasaison. Deshalb, angebracht, das hier von dir nochmal hervorzuheben. Aber ja, wie gesagt, die Saison ist ja noch lang und die ein oder andere englische Woche kommt bestimmt auch noch. Also vielleicht wird er ja auch mal ein bisschen rotiert. Ja. Mal schauen. Ja, aber auch gegen St. Pauli auf dem Betzenberg zu dieser Zeit, also so anfangs Viertelstunde, 20 Minuten oder auch vielleicht halbe Stunde, die überlegene Mannschaft gegen St. Pauli. Gab noch weitere Chancen, auch für Terence Boyd. Ein Heber aus der Distanz zum Beispiel, der war aber nicht wirklich ein Problem für Dennis Smarsch.
Stimmt, ja.
Außerdem gab es noch eine Ecke und danach einen abgefälschten Schuss, die dann so mit vereinten Kräften da von den St. Paulianern wegverteidigt wurde. Also genau, da gab es noch ein paar Möglichkeiten.
Thema Dennis Smarsch,
hast du
es mitbekommen? Pauli hat Burchard verpflichtet,
ja,
den alten Racker.
Genau.
Der für Greuther Fürth gespielt hat letztes Jahr, auch ein paar Bundesliga-Spiele gemacht hat. Und das ist dann wohl ein klares Zeichen an Smarsch, dass man dann ihm doch nicht ganz vertraut, bis Vasil wieder zurückkommt und lieber noch jemanden haben will, der dann ein bisschen besser hinten auf dem Posten ist.
Das
schade
stimmt
eigentlich, weil letztes Jahr war Smarsch klasse, wenn er gespielt hat. Also letzte Saison meine
das ich, stimmt,
also gegen Dortmund zum Beispiel, echt gut gewesen. Und
ja,
bitter jetzt einfach die ersten drei Spiele, aber gut.
Ja, also ich fand ihn jetzt gegen Kaiserslautern gar nicht so schlecht. Also er ist jetzt nicht groß negativ oder unsicher, fand ich aufgefallen. Aber in diesen ersten beiden Spielen, da war es schon zu sehen. Gegen
Hannover war schon nicht geil.
Ja, oder auch schon gegen Nürnberg im ersten Spiel, da haben wir auch drüber geredet. Generell dieses Zusammenspiel in Verteidigung und Torwart, das wirkte hier und da auf jeden Fall noch sehr wackelig. Und ja, zwei Spiele haben sich das die Verantwortlichen in Hamburg angeschaut und keine Geduld mehr. Finde ich irgendwie auch schade, aber
irgendwo
kann man es auch verstehen. Also man will natürlich einen sicheren Rückhalt. Alles klar, ja. Und das war eigentlich auch schon das, was in der ersten Hälfte so alles Erzählenswertes passiert ist, was wir hier eben gesagt haben. In der zweiten Hälfte kam dann St. Pauli ein bisschen besser rein. Erste Chance hatte der eingewechselte Matanovic. So eine kleine Halbchance, da hat Lute ganz gut reagiert, war auf dem Posten und ein richtiger Aufreger war in der 65. Minute dann erst wieder eine Riesenchance für Kaiserslautern. Terence Boyd muss eigentlich das 2-0 machen.
Frei ungefähr, was, ein Meter vorm Kasten kriegt er den Ball, also ich weiß auch nicht.
Ja, und aber zwar, gut. Genau, nämlich Marlon Ritter hat sich da durchgetankt gegen Paccarada, so im zweiten Anlauf, dann bis zur Grundlinie durchgelaufen, dann in die Mitte gegeben zum aufgerückten Innenverteidiger Kevin Kraus, der den Ball verlängert auf Terence Boyd, so an den langen Pfosten, ja, und genau, wie du es gerade gesagt hast, echt aus einem Meter den Pfosten angeschossen, sehr viel Pech, ja, wie gesagt, muss er reinmachen, aber ja, das sollte ja keine ernsthaften Konsequenzen haben.
Nee, hat es tatsächlich nicht, denn in der 86. Minute kam Kenny Prinz-Redondo nach Einwechslung zum Tor. Schönes Ding, an das ich mich jetzt gar nicht mehr so stark erinnere. Ich glaube, Vorlage Boyd war es auch.
Genau, ne?
Und ja. Dann, genau, macht Redondo das Ding. Ja, ein Tor, eine Vorlage für Boyd, 86. Minute, 2-0, der ja. Betze brennt.
Ja, auf jeden Fall. Das war so ein Tor, da war St. Pauli aufgerückt, weil sie natürlich nochmal alles versucht haben in der Schlussphase. Und dann schönes Umschaltspiel, ein halblanger Ball so von der Außenlinie ins Zentrum zu Boyd. Der hat dann auf Redondo durchgegeben, der hinterlaufen war. Und ja, der war dann auf halb links im Strafraum durch und hat den Ball unter die Latte geknallt. 2-0 in der 86. Und da dachte man auf dem Betzenberg die Vorentscheidung. Ich habe es auch in der Konferenz gesehen. Zeitgleich, glaube ich, Holstein gespielt. Das müsste am Sonntag gewesen sein, genau. Ja, aber es war noch nicht ganz die Vorentscheidung, weil nämlich fast direkt im Gegenzug St. Pauli nochmal kam vors Tor. Ich glaube, nach einer Ecke war das. Jakob Medic zum 2-1. Ja, kleiner Kritikpunkt hier, dass er auch ziemlich frei da zum Abschluss kam bei der Ecke. Aber dann war das Spiel ja auch vorbei und ja, sollte keine weiteren Konsequenzen mehr haben. Aber ja, wie gesagt, 2-1, Lautern am Ende gewonnen, starke Leistung jetzt auf Platz 2. Aber so im lauterer Umfeld, da merkt man, dass da noch kräftig auf die Euphoriebremse getreten wird. Ich weiß nicht, ob du noch ein paar Stimmen hinterher gesehen hast. Dirk Schuster wollte ja gar nichts davon wissen, dass sie jetzt da oben stehen, sondern hat gesagt, wir stehen hier eigentlich völlig zu Unrecht, haben da gar nichts zu suchen und das hat nichts zu bedeuten. Also betont sachlich, nüchtern. So. Ja.
Guck dir mal, letztes Jahr stand Dynamo da auch oben, die ersten 7 Spieltage noch, also klar, ziemlich weit immer da unter den Top 5 und ja, das hat dann auch trotzdem noch im Abstieg geendet, also ich glaube, da ist man gut bedient, wenn man jetzt nicht direkt sagt, so ja, hier, wir spielen, wir stehen hier oben, weil wir besser als alle sind, aber ja, so sind sie es da, also so halten sie es nicht auf dem Betzenberg und ich glaube, wenn man da bescheiden ist und weiter sich auf seine Arbeit konzentriert, ist das der beste Weg, da vielleicht auch noch ein bisschen länger oben zu sitzen.
Ja.
St. Pauli hingegen, muss man sagen, hat so ein bisschen so angefangen, wie sie letzte Saison aufgehört haben. Sehr, sehr wechselhaft nur noch, häufig ja Unsicherheiten. Da muss was passieren. Und man muss ganz ehrlich sagen, oder ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Jakov Medic, der immer noch in heißen Gesprächen mit potenziellen Abnehmern steht, unter anderem der VfB Stuttgart, wenn der geht und dann da Fasili und Zwigala in der Innenverteidigung stehen, vielleicht noch Avevor, weiß ich nicht, ob der sich nochmal raustraut, dann ist das, glaube ich, ist ein bisschen wenig und das macht mir Sorgen. Also denn die Defensive, ist schon dann doch arg geschwächt. Muss auch sagen, Paccarada, so stark er ist, der Großteil seiner Qualitäten macht halt das Offensivspiel aus. Und da habe ich jetzt auch schon die ersten 3 Spiele immer mal wieder gedacht, das sah nicht so gut aus in der Arbeit nach hinten. Und da muss noch was passieren. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Glaubst du, ist nur ein temporärer Startschwierigkeiten sind oder ist das was Nachhaltiges, was man wirklich irgendwie angehen muss?
Ja, also ich glaube, das haben wir auch schon so ein bisschen durchklingen lassen in unserer Saisonprognose, dass wir uns beide vorstellen konnten, dass St. Pauli nicht so eine Hammersaison spielt wie im letzten Jahr und es jetzt einfach mal wieder an der Zeit ist, dass sie sich vielleicht so ein bisschen Richtung Mittelfeld orientieren müssen. Danach sieht's jetzt gerade aus, also sie stehen auf Platz 12, jetzt spielen sie gegen Magdeburg zu Hause, da kann ich mir vorstellen, dass sie auch wieder punkten. Also ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie auch noch länger mit diesen nicht stabilen Ergebnissen zu kämpfen haben und ja, so ein bisschen wechselhafte Leistungen zeigen könnten. Ja. Gut, weißt du, was ich eben noch ansprechen wollte eigentlich, als wir bei Hannover waren, aber dann sind wir, doch weiter gehascht. Ja? Weißt du?
Nee. Weiß ich nicht.
Weißt du nicht? Und zwar diese ganze Martin-Kind-Thematik, hast du die mitbekommen?
Ah, ja, ja. Ist eigentlich rausgeflogen, dann.
Genau, es ist sehr, sehr verkopft. Also es ist kein gutes Thema, über das man hier so locker leicht plaudern könnte. Aber es ist irgendwie so, genau, wie du gerade schon gesagt hast, Ende Juli als Geschäftsführer der Hannover 96 Management GmbH ist er abberufen worden. Hannover hat ja so ein ganz krudes und kompliziertes Geflecht in der Vereinsstruktur. Es ist so ein bisschen schwer zu fassen. Auf jeden Fall war er Geschäftsführer der Management GmbH. Dagegen hatte Kind dann geklagt, ein paar Tage später mit Erfolg. Und darf jetzt.
Gegen den Ausschluss.
Genau. Und darf jetzt Geschäftsführer bleiben. Vorerst bis zu einer mündlichen Verhandlung am 16.8. Also in ein paar Tagen wird das da weiter verhandelt. Ja. Und das ist halt insofern interessant, weil das Verhältnis zwischen Kind und dem Verein Hannover 96, das war ja schon vorher ein bisschen zerrüttet und wird jetzt natürlich immer weiter den Bach runtergehen, weil er wollte ja unter anderem in der Vergangenheit 50+1 auch so ein bisschen kippen im Verein, mit so einer Sonderregelung außer Kraft setzen.
Ja, nicht nur ein bisschen, ja, genau.
Genau,
ja.
wie es auch bei anderen Vereinen der Fall war. Ich glaube, wenn man sich als Investor da über 20 Jahre oder über einer bestimmten Zeit engagiert, dann ist sowas möglich, genau. Bei Hoffenheim oder auch bei Wolfsburg zum Beispiel oder Leverkusen sind solche ähnlichen Regelungen auch in Kraft. Und hatte natürlich auch interne Kritiker bei Hannover. Und auch jetzt kann es halt auch nochmal passieren, dass diese komplexe Vereinsstruktur, die ja ein bisschen schwer zu blicken ist, dass sie nochmal genauer unter die Lupe genommen wird, als Anlass bei dieser Verhandlung. Und das könnte halt auch wieder weitreichende Folgen haben, wenn da jetzt zum Beispiel schon 50+1 verletzt wurde. Und hat natürlich die Folge, dass es enorm Staub aufwirbelt in Hannover und auch weitere Sponsoren oder Geldgeber in der Zukunft so eine Art Signalwirkung hat. Also sehr viel Unruhe da gerade bei Hannover. Passt so ein bisschen vielleicht zum Start.
Auf jeden Fall, ja, ist nicht gut. Und ich habe auch auf Twitter, weiß ich noch, habe ich gelesen, theoretisch, wenn man Kind, der jetzt wirklich raushaben will, könnte das natürlich finanziell auch in einem Fiasko enden. Also man ist leider halt so stark abhängig vom Geld seiner Hörgeräte, dass es, glaube ich, echt schwierig ist, diesen ätzenden Typen loszuwerden. Und man kann nur hoffen, dass es irgendwie funktioniert.
Ja, genau, also wie gesagt, es wirbelt sehr viel auf in Hannover und mal schauen, wie sich das entwickelt und wie das Ganze endet. Gut. Wir gehen jetzt weiter,
oder? Das soll es gewesen sein, ne? Richtig. Dritte Liga, Dortmund-Ingolstadt ist der Call. Die Zweitvertretung der Borussen hat die Ingolstädter gehostet im Signal Iduna Park.
Ja.
Unfassbar, oder?
Ja, unfassbar, weil das Stadion Rote Erde, wenn man es so nennen kann, umgebaut wird schon seit einiger Zeit. Und deshalb auch die Zweitvertretung im Westfalenstadion unterwegs. Sah ein bisschen traurig aus bei 2000 Zuschauern, die da insgesamt da waren. Auch so eine kleine Reisegruppe aus Ingolstadt am Start. Die hatten auf jeden Fall Spaß, oberkörperfrei im Gästeblock und haben da den Sonntag genossen. Hatten auch einiges zu feiern, muss man ehrlicherweise sagen, weil nämlich die Schanzer keine Gnade gezeigt haben mit Dortmund 2.
Nee, also man muss sagen, vielleicht die ersten 10 Minuten hat Dortmund noch so ein bisschen an dem Spiel teilgenommen, aber ab dem Zeitpunkt eigentlich nur noch pure Dominanz der Schanzer, also wirklich Wahnsinn, die spielen wie ein Absteiger, also wie ein Absteiger aus der vergangenen Saison. Ja. Richtig stark, das erste Mal geklingelt, hat es in der 32. Minute Patrick Schmidt, der im Moment in bestechender Form ist, nach Testrot, Flanke von der rechten Seite, kriegt den Ball auf den Kopf, sogar recht weit entfernt vom Tor noch, also es waren bestimmt so 8-9 Meter, die er da wegstand, aber ja, unbehauen, nicht richtig auf den Posten, steht 1-0 und das war der Auftakt zum Reigen.
Ja, auf jeden Fall. Super platzierter Kopfball von Schmidt, auch noch so leicht gegen die Laufrichtung, also unbehauen, ist nicht wirklich gelaufen, aber hat sich so leicht in die andere Ecke bewegt und ist dann auch stehen geblieben, konnte den Ball nur nachschauen. Und das sollte er noch so einige Male machen an diesem Nachmittag. Ja, Ingolstadt völlig überlegen, auch danach sich immer wieder vor das Dortmunder Tor gearbeitet und kombiniert. In der 45. Minute zum Beispiel, da gab es einen Steilpass von Moussa Doumbouya, der kam auch aus Hannover vor der Saison, von der zweiten Mannschaft, nach Ingolstadt. Der hat den Ball gespielt in den Lauf von Patrick Schmidt. Unbehauen, der Torwart der Dortmunder Zweitvertretung kam raus, will den Ball so von Schmidts Fuß wegpflücken, ist am Boden und Schmidt, so sah es zumindest aus für mich in der Zeitlupe, ich weiß nicht, ob du es auch so gesehen hast, hat so ein bisschen für meine Begriffe da den Kontakt gesucht und hat dann so seinen Fuß so an den Arm, so, also ja, er hat eigentlich unbehauen berührt, so sah es zumindest aus und ist dann hingefallen.
Theatralik natürlich auch, wie Schmidt da abhebt.
Ja.
Aber man muss ganz ehrlich sagen, der Kontakt ist da,
genau.
Und deswegen ist es ein Elfmeter. Also ja,
ja, aber geschickt ein bisschen
gemacht
billig.
Von Schmidt.
Ja,
ja, natürlich stimmt. Ist es billig, ne? Ja. Aber gut, also was, also das kannst du natürlich auch forcieren als Stürmer, weil irgendwie die Regel ist so, dass du halt den Strafstoß bekommst, wenn du von den Beinen geholt wirst.
Ja.
Aber ja, man muss schon sagen, schmeichelhaft, wer weiß, ob das Bestand gehabt hätte, wenn es einen Videobeweis geben würde. Keine Ahnung, aber auch egal, Pascal Terstroth legt sich den Ball zurecht und schiebt einen unten rechts sicherer Elfmeter. Und mit diesem 0-2 ging es in die Pause. Und damit waren die Dortmunder noch ganz okay bedient, muss man ganz ehrlich sagen.
Auf jeden Fall, weil es gab noch die Riesenchance zum 0-3 wieder von Doumbouya, diesmal selber. Luca Unbehauen diesmal auf dem Posten, kann man nichts anderes sagen. Doumbouya hat sich da so am linken Strafraumeck mit einer Körpertäuschung durchgesetzt und dann wollte er den Schlenzer probieren, aber Unbehauen mit einer guten Parade konnte das Ganze entschärfen. Und so ging es dann nur mit dem 0-2 in die Pause, aber auch nach der Halbzeit gleiches Bild. Es spielten nur die Schanzer, die Gäste aus Ingolstadt. Pascal Terstroth kam zur ersten dicken Chance in der zweiten Hälfte, traf von der halblinken Strafraumkante ungefähr den Pfosten. Das war mal wieder das erste Warnsignal in der zweiten Hälfte. Und dann gab es das Tor des Tages in der 55. Minute von Merlin Röhl.
Ja, wunderbarer Volley, wirklich perfekt, da kannst du den Ball nicht treffen, bekommt den Ball, ich glaube es war eine Ecke, die geklärt wird und der Ball kommt dann da bogenlandenartig auf Röhl zu, der zieht einfach mal ab mit dem rechten Fuß und das Ding schlägt ein im linken Eck, wirklich irre, da sieht man wirklich, dass der Junge Qualität hat und kein Wunder, dass es da auch bereits Interesse aus der Bundesliga gibt für ihn.
Ja, genau. Das habe ich auch vernommen. Freiburg und Gladbach, glaube ich, die da die Fühler ausgestreckt haben. U20 Nationalspieler ist er auch, ist gerade 20 Jahre alt. Also ja, Name kann man sich nochmal merken. Vielleicht taucht er nochmal irgendwo weiter oben auf. Ja, auf jeden Fall, dann stand's 0-3 in der 55. Minute und spätestens da war allen Beteiligten klar, das Ding ist hier heute gelaufen. 11 Minuten später ist sogar noch das 0-4 gelungen durch Sapai. Da wurde auch mal richtig deutlich, wie einfach das irgendwie ging an dem Nachmittag. So ein langer Ball auf den blanken Kostli auf rechts außen, der war aufgerückt, der geht noch so ein paar Meter Richtung Grundlinie, gibt dann in die Mitte und Sapai hat sich da auch sehr easy durchgesetzt. Und dann stand es 0-4 und das Ding war durch. Was eine Packung. Jo.
Ja, Packung für die Schanzer natürlich auch so ein bisschen Pflichtsieg, aber ja, Dortmund, muss man ja ganz ehrlich sagen, haben auch wirklich Spieler verloren, wichtige Spieler verloren, sei es Tachi oder Ferrei, die dort letztes Jahr wirklich auch viel Einfluss hatten auf die Spiele, auf das Spiel der Dortmunder und brauchen wahrscheinlich noch, um sich zu finden, aber notfalls hilft mal wieder der ein oder andere von oben aus
und dann
wird es am Ende reichen. Aber ja, war schon eine ordentliche Machtdemonstration der Schanzer. Und ich sehe es gerade, parallel spielt ja die dritte Liga schon wieder, ist ja englische Woche, fühlen die Schanzer gegen Osnabrück, also auch wichtige 3 Punkte, die da wahrscheinlich mitgenommen werden. Und muss man sagen, Respekt, was in Ingolstadt da abgeliefert wird, das ist wirklich aller Ehren wert.
Ja, Es läuft auf jeden Fall richtig nach Plan. 1-0 gegen Bayreuth, 4-0 in Dortmund und jetzt führen sie wieder 1-0 in Osnabrück. Noch kein Gegentor und 9 Punkte aus 3 Spielen. Bei Dortmund läuft es ein bisschen entgegengesetzt. Die haben auch bis gerade gespielt. Das Spiel ist jetzt schon vorbei. 0-1 verloren in Saarbrücken.
Naja.
Also weiter der Negativlauf. Und ja, aber kann man nichts sagen. Ingolstadt, auch die werden ihrem Ruf gerecht als einer der Aufstiegsaspiranten Nummer 1, würde ich es mal bezeichnen. Ja, dann gab es
kommen wir noch zum nächsten Aufstiegsaspiranten Nummer 1.
Genau, nämlich Dynamo Dresden. Über die haben wir auch schon im Auftaktspiel gesprochen. Gegen 1860 war das. Und jetzt stand das erste Derby an. Das erste Ostderby nach dem Abstieg aus der zweiten Liga in Halle vor ausverkauftem Haus. Ich glaube, knapp 12.000 Zuschauer waren da in Halle. Richtig schöne Kulisse. Und ja, es gab eine interessante Personalie bei Dresden. Kirillo Melinchenko, der startete auf der Rechtsverteidigerposition. Noch nie was von dem gehört vorher. Aus der Ukraine geflüchtet. Er hat jetzt einen 2-Jahres-Vertrag bekommen bei Dresden. Hat zuvor in Mariupol gespielt. Und ja, der hatte direkt sein erstes Spiel gegen Halle. Beziehungsweise in Halle bei diesem Derby.
Ja, Wahnsinn. Irre Geschichte. Also ja, hoffentlich findet er sich gut zurecht in Dresden und kriegt auch nicht Spielzeit und ja, kann so ein bisschen vergessen, was bei ihm zu Hause passiert ist, beziehungsweise ja auch mit seiner Heimatstadt passiert ist. Wahnsinn. Ja, aber muss man sagen, der hat eine ganz gute Figur gemacht. Hat ja auch durchgespielt, also vielleicht auch wirklich auf dem Platz echt stark. Bei Dresden war so ein bisschen Bäumchen wechseldig. 5 Positionen musste Trainer Markus Anfang verändern und ja, so kam es, dass doch eine recht andere 11 auf dem Platz stand als in den Spielen zuvor. Aber ja, am Anfang hat man das auch noch gemerkt, muss ich ganz ehrlich sagen, denn Halle kam so ein bisschen besser raus aus der Kabine, hatten die ersten Möglichkeiten. Tunay Dennis mit einem Longshot direkt in den ersten Minuten, das war stark. Aber ja, man kann eigentlich sagen, nach 10 Minuten war Dynamo dann auch da, hatte sich eingespielt und dann wurde auch der Klassenunterschied deutlich.
Jo, genau. Auch hier ein Mann, der mir auf jeden Fall ja, hängen geblieben ist, der eine richtig gute Figur gemacht hat, das war Christian Conte. Der hat immer wieder auf den Außen gewirbelt und hat sich auch in der 14. Minute das erste Mal durchgesetzt, brach auf rechts durch, auch hier bis zur Grundlinie in die Mitte gegeben. Eigentlich für Scheffler gedacht in der Mitte, den Neuzugang, aber Jonas Niedfeld hat davor den Fuß reingehalten, wollte natürlich verhindern, dass Scheffler an den Ball kommt, aber den Ball ins eigene Tor buxiert dadurch. Klasse Vorarbeit, wie gesagt, durch Conte. Genau, passiert den Besten. Ja, Conte sich vorher durchgesetzt gegen Nico Hug und Niklas Landgraf, beide da so vernascht, sah gut aus.
Ja, man muss ganz ehrlich sagen, es war immer wieder Conte, der dafür Alarm sorgte auf seiner Seite. Und ja, die Verteidiger wirklich vor Probleme gestellt hat. Hat auch nochmal richtig schön vorgelegt auf Borkowski. Das hätte eigentlich schon das 2-0 sein müssen. Aber ja, Dresden auch viel liegen gelassen. Kurz vor der Halbzeit gab es auf Hallenser Seite nochmal einen Abschluss von Leon Dahmer. War auch nicht so schlecht, aber am Ende auch kein Problem für Driazza. Und ja, so ging es mit 1-0 in die Pause. Was aus Seiten der Hallenser ja ein okayes Ergebnis war, aber natürlich schon enttäuschend, dass man bei der Kulisse und ja dem Prestigespiel nur so wenig anbietet am Ball.
Ja, ja, Halle, ja, auch ein kleines Sorgenkind. Auch das haben wir so ein bisschen kommen sehen. Ja, man ist gespannt, echt, ob so weitergeht. Viele Abgänge gehabt, viele Spieler, die da jetzt ja direkt Leistungsträger sein müssen. Zum Beispiel ja auch der Torwart, das ist wieder so ein junger Mann, 20 Jahre alt, Felix Gebhardt, der setzt so ein bisschen die Tradition fort, die ja Tim Schreiber vorher auch schon begonnen hatte, so ein junger Mann. Ja, Gebhardt jetzt nicht so überragend gehalten, aber jetzt auch keine großartigen Fehler, die mir zumindest aufgefallen sind, gemacht. Aber mal schauen, ob das wieder so jemand ist, der,
ist ganz
der
da auch
sich aufmerksam macht.
Ist ja geliehen von Basel. und hat da auch die komplette Jugend durchlaufen, aber kommt ursprünglich aus Lörrach. Liebe Grüße an Jogi Löw an der Stelle, kommt ja auch aus der Area.
Ja.
Genau, ist ja ganz nah.
Ist auch ziemlich an der Grenze, ne?
Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja da wahrscheinlich näher nach Basel als nach Freiburg. Und ja, gehst du wahrscheinlich, wenn du Fußballtalent bist, dann eher dort in die Akademie. Und genau, jetzt geliehen für die Saison und bis jetzt, ja, macht er einen okayen Job. Ich habe zu wenig gesehen, um es zu beurteilen. Aber ja, man muss sagen, Halle eigentlich immer einen ganz guten Riecher für Torwarttalente. Also vielleicht auch Gebhardt einer, der nach der Saison dann zu Holstein wechseln kann.
Ja, genau, wenn dann der nächste Torhüter wieder die Biege macht. Schreiber ja auch nur ausgeliehen. Genau, wenn der dann wieder weg ist, dann kommt der nächste. Ja, du hast es gesagt, Halbzeit, okayes Ergebnis für Halle, sehe ich auch so. Dennis Borkowski, der zweite Mann, der richtig einen starken Tag erwischt hat, neben Conte, ja. Der hatte nämlich nach 60 Minuten ja, die nächste Aktion, die für Furore gesorgt hat bei Dresden. Pass von Arslan in den Lauf von Borkowski. Der hat einen Gegenspieler umkurvt und dann aufs Tor geschossen. Diesmal Gebhardt auf jeden Fall gut gehalten, kriegt da gerade noch so die Fingerspitzen an den Ball und lenkt den Ball, glaube ich, um den Pfosten herum. Ja, und das 2-0 für Dresden, das schien echt nur eine Frage der Zeit zu sein eigentlich, auch in der zweiten Halbzeit weiterhin.
Ja, und kam Zeit, kam Rat, kam Zeit, kam Tor, besser gesagt. 80. Minute, Patrick Weihrauch, wieder Conte. Also beide Contes, sowohl Sir Lord als auch Christian, für ihre Vereine super Tage erwischt. Mit einer klasse Vorlage auf Weihrauch, der ist am Spitzenwinkel durch und verlädt Gebhardt 2-0. Der Schlusspunkt unter diesem Ost-Duell unterm Strich verdient. Und man muss sagen, Dynamo Dresden ist wieder da.
Ja, nach der Auftaktniederlage gegen 1860, jetzt mit dem Sieg am zweiten Spieltag. Und ich schaue gerade, die haben ja auch schon gespielt.
2-0 steht's.
Ah nee, ja, beziehungsweise spielen. Ja. Genau, gegen Ferl 2-0.
Also jetzt vorbei, ja, jetzt ist vorbei, gerade in diesem Moment. Also
Der richtige Weg. Und ja, Halle schon nach dieser Niederlage auf dem 20. Tabellenrang und daran hat sich natürlich auch nichts geändert, weil die haben gestern verloren, bei Freiburg 2 sogar auch. Und ich will nichts sagen, aber ja, wenn du gegen Freiburg 2 auch schon echt verlierst, dann, wobei Freiburg 2 eine gute Rolle spielt, 7 Punkte aus 3 Spielen, also es soll jetzt hier nicht despektierlich klingen, aber es bahnt sich schon so an, dass Halle wirklich von Beginn an unter Druck gerät.
Halle wird strugglen, ja. Das erste Mal jetzt auch seit Jahren, dass es, glaube ich, wieder richtig, richtig, richtig eng wird, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Tut jetzt mir auch weh.
Gegen Oldenburg am Wochenende stehen auch auf Rang 15 Aufsteiger, also da...
Pflichtdreier eigentlich, ne?
Eigentlich schon, ja.
Das stimmt. Gut.
Gut, so, weißt du, was wir natürlich auch nochmal besprechen müssen, weil, ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich schon wieder vergessen.
Unsere Tipps.
Hast du die was noch parat?
Nee, habe ich nicht, aber du hast sie schon aufgeschrieben.
Zum Glück, ja, ich habe sie erst vorhin aufgeschrieben, weil ich nämlich nochmal reingehört habe in unserer Folge, weil ich mich nicht mehr entsinnen konnte, was wir da gesagt haben. Und wir haben ja die beiden Spiele getippt, Kaiserslautern gegen Pauli. Da hast du gesagt 1-1. Und ich habe gesagt 1-2, aber für St. Pauli halt. Das heißt, da kriegt keiner Punkte. Das zweite Spiel war Magdeburg gegen Holstein. Da habe ich gesagt 2-1 Magdeburg und du hast 0-2 Holstein gesagt. Also hast du da schon wieder die Tendenz richtig. Wie schon beim ersten Mal auch ein Punkt. Wie machen wir das eigentlich? Das haben wir letztes Mal gar nicht ausbaldowert, glaube ich. Ob das hier Punkte gibt, Tendenz und...
Ja, also Kicktipp-mäßig, ne? Würde ich sagen.
Ja.
Ich würde sagen, Tendenz gibt einen Punkt, richtiges Torverhältnis gibt zwei und Ergebnis genailed gibt dann drei, oder?
Ja, finde ich auch. Alles klar. Ja gut, noch ist es ja eh sehr übersichtlich, da hast du zwei Punkte und ich immer noch null. Sehr stark. Ja. Und ich würde sagen, damit machen wir doch direkt mal weiter, oder? Für den kommenden Spieltag. Ich habe schon mal zwei Partien rausgesucht. Eins aus jeder Liga. Letztes Mal
haben wir,
wie gesagt... Genau, zwei aus der zweiten Liga, davor zwei aus der dritten Liga und jetzt machen wir einfach mal eins aus jeder. Und ich würde dir da vorschlagen, aus der dritten Liga, FC Ingolstadt, weil wir auch heute drüber gesprochen haben, die spielen nämlich gegen den ersten FC Saarbrücken. Das ist schon ein Spiel, was auch in sich haben könnte. Was sagst du da?
Boah, In Ingolstadt, ja, ne?
Genau, ja.
Ich glaube, dass das Spiel unentschieden ausgeht. 2-2, ein torreiches Unentschieden.
Ah ja, ich sag auch, dass es torreich wird, allerdings wieder zugunsten der Schanzer. Und dieses Mal kriegen sie ihr erstes Gegentor, sag ich. Deshalb 3-1 für Ingolstadt.
Okay, gut.
Alles klar. Gut, und weil wir letztes Mal Holstein getippt haben, dachte ich, können wir ja dieses Mal Hansa tippen. Die spielen in Darmstadt am Samstag um 20.30 Uhr, das Topspiel.
Ja. Boah, ja, gegen Darmstadt, die ja traditionell eigentlich gut aussehen, tut die Kogge dort. Deswegen sage ich mal, ekliger Auswärtssieg, 0-1.
Ah ja, okay. Ich kann es mir sogar auch irgendwie vorstellen. Ich habe vorhin nochmal die Ergebnisse angeschaut von Darmstadt. Die haben zweimal gewonnen gegen Mannschaften, ich glaube Sandhausen und Braunschweig, also eher die so ein bisschen unten drin zu verorten sind. Hansa ja so Mittelfeld, würde ich mal sagen. Und deshalb sage ich unentschieden, 1-1.
Okay, würde ich auch nehmen. Bin ich mit zufrieden. Ja, Hansa und Darmstadt sind ja sogar punktgleich. Aber
gut. Dann wird's schiedlich friedlich.
Man wartet auch da, glaube ich, einfach nur darauf, bis Philipp Tietz wieder das Toreschießen anfängt, weil ohne ihn läuft's, glaube ich, nicht.
Ja.
Aber gut. Ja.
Ja, Luca Pfeiffer übrigens jetzt bei Stuttgart, ne?
Ja. Habe ich auch mitbekommen.
Hat's nicht lange in Dänemark ausgehalten wieder.
Ja, kannst glaube ich auch an einer Hand abzählen oder an zwei Händen seine Einsätze dort.
Ja.
Aber gut, der interessiert uns jetzt nicht mehr. Wir sind für die zweite und dritte Liga zuständig. So auch kommende Woche wieder zur altbekannten Zeit, außer es kommt da was dazwischen.
genau.
Ich freue mich und jetzt auch auf das kommende Fußballwochenende. Wir hören uns genau dann in ein paar Tagen und bis dahin würde ich sagen, macht Jod und macht @Jod, liebe HörerInnen. Ja, bis bald, bleibt sauber und gesund.
Macht's gut, ciao.